Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen, in die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, in die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen, in die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel, aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und diskutieren und analysieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 117 und dem Thema
Pfannkuchen. Ach nee.
Kekettenmärchen.
Jenny, Elena. In den vermeintlich guten alten Zeiten, als ich und wir noch Kind waren, wurde bei uns abends eigentlich immer vorgelesen.
Bei uns auch.
Ja, das war voll schön.
Das waren noch Zeiten.
Ja, manchmal wünschte ich mir, mir wird immer noch jemand abends vorlesen.
Fände ich auch cool. Damals setzte sich meine Mutter zu meinen Brüdern und zu mir ans Bett und las Geschichten, auch mal Kindergedichte und ganz viele Märchen natürlich auch. Von der Begebenheit mit Fitchers Vogel habe ich auch schon direkt in unserer allerersten Folge und ich glaube auch nochmal in unserer Grausamkeitsfolge berichtet, ne? Ja. Dass sie das mal abgebrochen hat, als dann das blutige Becken und das blinkende Beil im Block da auftauchten. Wenn aber meine Mutter, was sehr selten war, abends irgendwie was anderes zu tun hatte, musste eben mein Vater einspringen. Papa war und ist allerdings keine Leseratte, er wusste sich aber anders zu helfen. Wenn die Jahreszeit es hergab, trug er ein Gedicht vor, das er in der Schule auswendig gelernt hatte, nämlich ein Gedicht von dem Ansbacher Dichter Friedrich Wilhelm Güll aus dem Jahr 1827, das fängt so an, »Will sehen, was ich weiß vom Büblein auf dem Eis. Gefroren hat es heuer noch gar kein festes Eis, das Büblein steht am Weiher und spricht so zu sich leis«, ich kann meine Schrift nicht lesen, »ich will es einmal wagen, das Eis, es muss doch tragen, wer weiß.« Naja, so fängt es eben an und wir können uns denken, dass es nicht gut geht und die pädagogisch wertvollen Schlussverse, die ich immer sehr lustig fand und auch finde, lauten: »Das Büblein hat getropfet, der Vater hat's geklopfet zu Haus.« Es gab aber auch eine Geschichte, die er frei und ziemlich wortgleich, wir Kinder haben das immer aufmerksam verfolgt, immer und immer wieder erzählen musste. Und sein Kantapa-Kantapa habe ich eben heute noch im Ohr. Denn es war die Geschichte vom dicken, fetten Pfannkuchen.
Oh, hätte dein Papa mal einladen sollen, damit der Kantapa-Kantapa einlädt.
Ja, eigentlich schon.
Das wäre cool gewesen.
Ich weiß gar nicht, ob er das noch kann, weil der wird die Geschichte jetzt ja auch schon, ja, ich schätze mal 30 Jahre hätte er die uns bestimmt nicht mehr erzählt. Ja. Ich muss ihn mal fragen.
Ja, frag ihn. Ja. Ich kenne das auch von früher. Wir hatten ein Buch. Ich meine, es war so ein Pixie-Buch, so ein kleines. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich halt noch dieses fette Pfannkuchengesicht vor mir. Und meine Mama hat mir erzählt, dass ich dieses Kantapa-Kantapa immer total witzig fand.
Ja, ich auch.
Meine Beziehung ist dazu, dass ich aus der Bücherei damals in der Grundschule mir das Buch ausgeliehen habe vom dicken, fetten Pfannkuchen. Und nachdem ich das gelesen habe, wollte ich immer nur von meiner Mama, also meine Mama hat immer sehr dünne Pfannkuchen gemacht und ich wollte immer einen dicken, fetten Pfannkuchen haben.
Ja, bei uns sind die Pfannkuchen etwas dicker tatsächlich. Also jetzt nicht so mit Backpulver oder so, aber jetzt auch nicht so hauchdünn wie Crepe, sondern schon so ein bisschen.
Aber dick deftiger. Und fett auch, ne?
Ja, so richtig dick und fett nicht. Ne, eher durch die Füllung. Bei uns wurden ja durchaus auch herzhaft gegessen, dann irgendwie so mit Pilzen, Lauch, saurer Sahne, Zwiebeln, Knoblauch und so, ein bisschen osteuropäisch. Und hinterher dann aber durchaus süß, dann mit Marmelade. Oder auch mal irgendwie mit Nuss-Nougat-Creme und noch irgendwie Schokostreusel und noch irgendwas Süßes da drin.
Ja, für mich sind Pfannkuchen süß.
Ja, für mich auch. Aber das mit dem Dicken hat sich gehalten. Ich esse immer noch immer einen zum Schluss. Manchmal habe ich auch keine Lust, dann noch drei zu backen oder so. Ja. Und dann kippe ich halt alle drei. Aber nein, der dicke, fette Pfannkuchen, der gehört immer noch dazu.
Und das verdankst du einfach einem Märchen. Das heißt, ein Märchen hat einfach deine Essgewohnheiten beeinflusst. So.
Weil ich festgestellt habe, die sind auch geil.
Ja. Also. Was ja interessant ist, das ist jetzt einer der, ich würde sagen, tendenziell eher seltenen Fälle, dass wir ein Märchen in unserer Märchenstunde hatten, das wir alle kennen und zu dem wir alle irgendwie einen Bezug aus unserer Kindheit haben.
Tatsächlich.
Das hatten wir schon lange nicht
mehr. Und es ist kein Grimm-Märchen.
Richtig.
Mhm. Ja.
Verrückt.
Mhm. Mir war auch gar nicht bewusst, dass das, also als Kind war mir nicht bewusst, dass das ein Märchen ist. Ich dachte, das ist halt so eine Kindergeschichte. Und als wir dann irgendwann mal festgelegt haben, dass wir mal über Kettenmärchen sprechen wollen. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Auf jeden Fall habe ich das dann zufällig entdeckt, dass der dicke, fette Pfannkuchen eben ein solches Märchen ist und dachte mir, mega, das muss in den Podcast.
Denn auch wir lernen hier immer wieder im Podcast dazu.
Ja, und das ist doch Jennys Stichwort, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, du hast das Stichwort ja schon genannt. Und ich habe mir deswegen heute die Frage gestellt, was sind Kettenmärchen?
Jenny hat eine Frage. Die kann man sich um den Hals hängen.
Der war schlecht.
Bling, bling.
So wie der LKW-Witz bei Laster und Tugend.
Der war auch schlecht.
Männerhumor, sorry Jenny.
Unter Kettenmärchen versteht man eine gleiche Form, in der die einzelnen Glieder der Aufzählung so systematisch angeordnet und miteinander verkettet werden, dass in jedem neuen Glied auf den Inhalt des vorherigen zurückgegriffen wird. Klingt jetzt irgendwie kompliziert, aber ich denke, das wird gleich in den Erklärungen klar. Irgendwie muss man es ja ausdrücken, ne? Ja. Ja, und es handelt sich also um Erzählungen, die durch wiederholte Abwandlungen vom selben Motiv episodisch werden, also formelhaft. Das haben wir ja zum Beispiel im dicken, fetten Pfannkuchen, es wird immer wiederholt. Und solche Kettenmärchen können in zahlreiche Untergruppen unterschieden werden. Auf eine Untergruppe werde ich gleich noch eingehen. Ja, die Kettenmärchen bilden 90% der im ATU vorhandenen Gruppe der Formelmärchen von ATU 2000 bis ATU 2199.
Boah, das ist eine ganze Menge.
Also schon ordentlich was. Hier wird zumeist ein Teil eines Motivs ausgewechselt, während die anderen konstant bleiben und die Kette bilden. Mhm. Und dadurch schwillt die Geschichte zu mehr Länge an. Und deshalb werden sie auch als Häufungsmärchen bezeichnet. Haufenmärchen.
Da sind wir wieder schlechter beim Keltischen so ein bisschen.
Ja, aber okay, da läuft ja jetzt dann schon wieder Kettenmärchen, Formelmärchen, Häufchenmärchen. Also
das Häufungsmärchen, bitte.
Aber von wegen Haufen.
Das war klar, dass das passiert.
Aber zum Haufen ist es gar nicht so weit. Im polnischen Platzek kann Pfannkuchen aber auch Kuhfladen heißen.
Ja, guck mal, wir sind voll im Thema.
Genau, also es gibt ganz unterschiedliche Bezeichnungen, je nachdem, was da so gerade der Schwerpunkt ist. Und diese Art der Kettenbildung ist auch aus Kinderreimen und Kinderliedern bekannt.
Ich habe als Kind zum Beispiel, dass es so Halbketten auf der Mauer, auf der du da sitzt, eine kleine Wanze dann immer schrumpfen lassen und wieder, oder der Herr, der schickt den Jockel aus, der soll den Hafer schneiden, gehe ich heute noch drauf ab.
War das nicht in der Schwanke- und Unsinnsfolge, wo wir über Läuschen und Flöchen gesprochen haben, das wir heute vielleicht auch noch erwähnen werden, habe ich euch da nicht Robinson flog auf einem Luftballon und als er wieder unten kam, unten war, da war er wieder da, dies war die erste Strophe.
Und so ich habe immer, ein Hund kam in die Küche. Wo war ich denn?
Wir bringen dich ja schon völlig aus dem Konzept, Jenny.
Ja, das jetzt schon ab.
Ja, es sind drei Hauptmuster zu erkennen. Mhm. Einmal akkumulative, Chaintails oder Clocktails. Bei allen drei Varianten wächst die Erzählung manchmal nach dem Anfang, manchmal zum Schluss hin. Es gibt aber auch endlose Erzählungen, bei denen die
Robinson flog auf einem Luftballon.
Genau. Genau, durch strukturgleiche Robinson-Bauelemente beliebig verlängerbar ist.
Dies war die erste Strophe, nun kommt die zweite Strophe.
Genau, das sind dann Endlosmärchen, also wir haben jetzt schon wieder eine neue Bezeichnung, in Rundform, die immer wieder von Anfang an beginnen. Jetzt sing bitte noch eine.
Dieses war die zweite Strophe, nun kommt die dritte Strophe.
Robinson.
Genau, das sind Rundmärchen oder Chaintails. Mhm. Ja, Clocktails, also Ringmärchen, die einmal zum Ausgangspunkt zurückgekehrt sind, beginnen aber nicht wieder von vorne.
Also wie einmal durch die,
weil sie rumläuft.
Genau. Um die Uhr, so heißt das ja.
Genau. Ne, und die Akkumulativen, klar, da kommt immer anhäufend was dazu.
Von Cumulus der Haufen.
Yes.
Cumulus, also, cumuli, masculinum. Erinnert ihr euch noch?
Nein, definitiv nicht. Ja, das Kettenmädchen verdankt seinen Namen seiner äußeren Form, klar. Inhaltlich gibt es verschiedene Möglichkeiten der Verkettung. Es gibt Ketten, bei denen mit fortschreitender Handlung die Dinge immer größer und mächtiger werden. Es gibt aber auch Ketten, wo es immer kleiner wird. Wie zum Beispiel bei Hans im Glück, wo er sich ja zum Mühlstein und dann zu gar nichts tauscht.
Entschuldige, Jenny, ich bin dafür, dass du das im Kopf behältst. Und wenn wir nachher unsere Kettenmärchen vorstellen, wir haben euch ja natürlich auch noch welche mitgebracht, dann ordnest du das mal ein, ob das ein entsetzter Blick. Nein, ordnen wir natürlich gemeinsam.
Wir wollen dich ja nicht unter Druck setzen hier.
Aber du ordnest das ein. Nein, wir ordnen dann natürlich gemeinsam ein, ob es jetzt ein was endlos Märchen, ein akkumulatives Märchen oder ein
Clocktail ist, also ein Ringmärchen, das nicht wieder zum Anfang oder ein endlos Märchen, Rundmärchen ist. Ja, so machen wir das.
Sehr guter Plan.
Du bist die Expertin jetzt, sehr schön.
Auf jeden Fall. Die Funktion von Kettenmärchen ist, dass es durch seine einprägsame Struktur gerade bei mündlichen Kulturen als ideale Gedächtnisstütze wirkt. Da musste ich direkt an die Kelten denken.
Und ich an meinen Vater.
Und ich an Robinson.
Aber die wären doch top für die Kelten gewesen.
Ja,
oder?
Ja,
die haben ja auch nichts aufgeschrieben. Ja. Das wäre auch mal interessant, das irgendwie zu erforschen, ob es bei den Kelten besonders viele Kettenmärchen oder Kettenerzählungen gab.
Sind mir jetzt bei der Recherche für die Folge nicht so begegnet.
Nee, mir absolut auch nicht. Deswegen hatte ich mich das so gefragt.
Ja. Aber eigentlich ist es für gerade eine mündliche Erzähltradition vorteilhaft.
Vielleicht, wenn wir in den nächsten 5 Jahren unsere Irland-Folge machen, taucht es da auf.
Ja. Jetzt traue ich mich gar nicht, das zu sagen, sonst fängst du gleich wieder an zu singen.
Nein, ich höre jetzt auf. Der Witz ist jetzt auch richtig langweilig. Finde ich nicht, aber alle anderen.
Ja, daher kann es auch perfekt als Kinderlied, Arbeitslied oder als religiös-ritueller Gesang benutzt werden.
Ja.
Ist ja auch ein bisschen wie beim Rosenkranz beten, ne? Da wird ja auch immer ausgetauscht, die Frucht deines Leibes, Jesus, der dies und das gemacht hat oder mit dem das und das gemacht wurde und dann immer so weiter. Das ist ja auch so nicht immer ganz gleich, aber so minimal abgewandelt. Ja. Ne? Ja.
Ja, und so Arbeitslied, da musste ich halt denken an so gleich monotonen Fabrikarbeiten.
Ja, genau.
Und dann halt immer zur...
Oder die ganz berühmten, ich glaube, schottischen Stoffwalgerinnen, die dann immer so im Rhythmus den Stoff, der gefilzt wird, der hin und her schieben oder so. Oder auch Bäckerinnenlieder, dann, dass der Teig im Takt geklopft wird.
Ja, ich habe ans Bergwerk natürlich gedacht.
Natürlich.
Ans Bergwerk.
Bergwerk, genau.
Stimmt. Wie die dann die Flöz abklopfen oder so.
Hi-ho. Genau.
Ja, es ist auch eine pädagogische Tradition, dass solche Lernformeln auswendig gelernt werden.
Ich muss gerade auch an The 12 Days of Christmas denken.
Ja, 5 Golden Rings.
Ne? Ja, so genau. Ja. Die Klassifikation der Kettenmärchen ist sehr komplex und unterschiedliche Wissenschaftler haben sich hieran versucht. Ich werde aber nicht so genau ins Detail gehen, weil das ist wirklich sehr ausufernd. Ich möchte mich gerne einmal auf die Unterkategorie der Fressermärchen beziehen.
So, und meine neuen Lieblingsmärchen,
glaube ich. Wir sagen jetzt schon, dazu wird es irgendwann eine Folge geben. Vielleicht nächstes Jahr schon. Vielleicht bringen wir das schon unter, weil es klingt einfach schon ultra witzig.
Klingt nach uns auch einfach.
Ja.
Ne?
Schon.
Ja.
Genau, weil Kettenmärchen können auch Fressermärchen sein. Andersrum muss es aber nicht. Fressermärchen müssen keine Kettenmärchen sein. Mhm. Fressermärchen, wie der Name schon sagt, sind Märchen, die vom Fressen oder vom Gefressenwerden handeln.
Tja, vorteilhaft oder weniger vorteilhaft, je nach Perspektive. Ne?
Genau. Es gibt die Verschlingungsmärchen, in denen Personen, Tiere, Gegenstände verschlungen werden. Und sie gehen häufig gut aus. Die Verschlungenen werden aus dem Bauch des Verschlingers befreit und kommen lebend wieder heraus.
Also wie bei Der Wolf und die 7 Geißlein oder Rotkäppchen.
Genau, davon hatten wir ja schon einige. Dann gibt es noch Fressermärchen mit kannibalischen Zügen. Also Menschenfressen und Kannibalismus im Märchen ist uns ja auch schon öfter über den Weg gelaufen.
Wacholderbaum.
Genau, was fällt euch noch ein? Also ich musste direkt denken an Das Mädchen und der Vampir.
Ach ja. Genau, natürlich.
Mhm. Da hat er ja... Waren das die Schwestern gefressen?
Genau.
Also sie sollte auch Menschenfleisch fressen.
Ja.
Dann klar Hänsel und Gretel. Und diese Variante der Fressermärchen soll womöglich einen realen Hintergrund haben und zur Warnung und Abschreckung dienen. Und da hatten wir das Beispiel auch zum Beispiel mit Frau Trude.
Ja.
Ne? Schreckgeschichte für ungezogene Kinder, dass sie sich so nicht verhalten sollten.
Das leuchtet einmal hell.
Ja, aber kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, den Fressermärchen, die gleichzeitig Kettenmärchen sind. Und hierbei gibt es wie bei den Kettenmärchen immer gleiche Motive, die in einer kumulierten Reihe aufgezählt werden. Zum Teil werden sie auch als Kleinkindmärchen bezeichnet, weil die rhythmisch wiederholende Aufzählung verschlungener Tiere, Personen und Dinge ins Übermäßige und auch ins Unwahrscheinliche abgleitet.
Aber total gut für die kognitive Entwicklung, ja, ne? Fürs Auswendiglernen, fürs Verständnis, wo dann irgendwie das Kind merkt, hä, ja gut, also das Häschen kann der Wolf noch fressen und dann noch das Schweinchen, aber dann noch die Kuh und noch den Elefanten und keine Ahnung was, das geht doch gar nicht, ne? Ja, ja.
Genau, und auch das Herausspazieren von Verschluckten aus dem Bauch entspricht kindlicher Fantasie.
Dann geht es ja auch wieder zurück, ne? Dann wäre es ja ein Ringmärchen quasi. Die müssen ja erstmal alle rein in den Bauch und dann auch wieder raus. Ja, ne? Ja. Dann stieg aus der Elefant, die Kuh, das Schwein und. Ne?
Stimmt, genau. Ja. Und dazu habe ich auch gleich ein Beispiel.
Jawohl.
Aber da kommen wir erst drauf, wenn wir unsere Märchen vorstellen.
Ah, oh, da müssen wir noch warten. Okay, mhm. Aber ist dann der dicke, fette Pfannekuchen ein Fressermärchen?
Yes. Auf jeden Fall.
Weil er von den Kindern am Ende gefressen wird.
Genau. Gefressen werden.
Ja. Genau. Und alle anderen wollen ihn ja auch fressen. Das ist ja quasi das Grundbedürfnis, das die Tiere haben.
Genau, weil er soll gefressen werden. Mhm. Er frisst jetzt natürlich nicht, aber er soll gefressen werden. Also es ist ein Ketten- und Fressermärchen.
Ich kenne das Ende ja durchaus anders von meinem Vater, aber dazu gleich auch später mehr.
Okay. Ja gut, dann gehen wir jetzt erstmal näher auf das Märchen unserer letzten Märchenstunde ein, würde ich sagen.
Yes, und da bin ich schon wieder am Start.
Hello again.
Den dicken, fetten Pfannekuchen. Irgendwie finde ich das Wort Pfannekuchen auch cool.
Ja.
Ja. Aber sagt ihr privat Pfannekuchen oder sagt ihr privat Pfannkuchen?
Mal so, mal so.
Mhm. Jenny?
Ich sag Pfannkuchen.
Ich sag auch Pfannkuchen.
Also ich sag Pfannkuchen tatsächlich, also mit Pf auch, nicht so wie du, inkorrekt mit Pf, ne?
Pfannekuchen.
Ja. Aber wenn im Dialekt, dann ohne P, also dann Pfannekuchen. Es gibt Pfannekuchen.
Pfannekuchen, genau.
Pfanne.
Wenn,
ja, nicht Pfanne, sondern Pfanne.
Ja. Pfanne.
Weil auch die Pfanne auf dem Herd steht und nicht die Pfanne.
Ja. Also ich finde, ich müsste viel öfter Pfannekuchen sagen als Pfannkuchen.
Ja.
Okay,
gut, aber der
geklärt.
Aber der ATU ist 2025 und es gibt unterschiedliche Titel. Der dicke, fette Pfannkuchen, also wie wir das auch sagen. Der dicke, fette Pfannekuchen, also eher so ein bisschen platt. Oder der dicke, fette Pfannekauken.
Das ist eher norddeutsch, ne, glaube ich.
Genau. Und das ist ein Märchen, das in mehreren Sprachräumen Europas bekannt ist und Mitte des 19. Jahrhunderts in verschiedenen Märchensammlungen veröffentlicht wurde.
Genau, und die Fassung, die wir euch eingelesen haben, die war leicht bearbeitet, weil im Original die Tiere noch platt gesprochen haben und das wollten wir uns und euch nicht zumuten.
Gott, das hätte ich auch nicht einlesen können.
Die stammt nämlich aus der Sammlung Märchen und Sagen aus Hannover aus dem Jahr 1854, die von Karl und Theodor Colzhorn herausgegeben wurden. Und diese Ausgabe ist übrigens auch den Brüdern Grimm gewidmet. 3 Jahre eben vor der Ausgabe Letzte Hand. Also durchaus aus der Grimmschen Zeit. Und ja, ich habe immer gedacht, das wäre auch ein Grimm-Märchen als Kind. Ja. Aber es ist halt tatsächlich nicht.
Aber dann haben die das wahrscheinlich gekannt. Weiß man nicht, ne?
Keine Ahnung, warum die es nicht noch aufgenommen haben. Also ich finde, das hat durchaus Potenzial.
Voll, ist ja auf jeden Fall.
Also eines der bekanntesten nicht-Grimmschen Märchen offensichtlich.
Ja klar, es gehört auch zu den Kettenmärchen und ist natürlich auch ein Fressermärchen. Haben wir jetzt ja schon besprochen. Formal handelt es sich um ein Häufungsmärchen mit einer anschwellenden, akkumulierten Reihung, die durch Wiederholung und Variation ein und desselben Motivs entsteht.
Ich finde diese, ja, soll man es Kosenamen nennen, die die Tiere bekommen, ja durchaus auch lustig.
Ja, gehen wir gleich auch nochmal aufs
Fußball. Wunderbar, okay.
Ja, dieser Erzähltyp ist in Skandinavien, im Baltikum, Russland, Ukraine, Weißrussland, Irland, Schottland, England, Deutschland und den Niederlanden bekannt. Mhm. Also wirklich ziemlich verbreitet, interessant. Es gibt keine romanische Fassung davon. Also im Süden war das nicht bekannt. Es gibt zwar einige Varianten auch aus sibirischen Völkern, den Usbeken in Nordamerika und Südafrika. Also ist schon ein bisschen um die Welt gekommen. Die frühesten Belege stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die ursprüngliche Folge der Tiere lässt sich nicht rekonstruieren. Also die ist ja zum Teil auch immer unterschiedlich. Hm.
Ja, ein paar Varianten hat die Jenny schon genannt, aber ich habe noch mehr gefunden tatsächlich. Bei Adaptionen sieht es, um zu spoilern, ein bisschen mau aus, aber das ist ja manchmal leider so. Also, um auf das Ende nochmal zurückzukommen. In der Fassung meines Vaters wird der Pfannkuchen nämlich vom listigen Fuchs gefressen und nicht den armen, lieben Kindern ins Körbchen gelegt. Ne? Ja, gehe ich später auch nochmal drauf ein. Im deutschen Sprachraum gibt es eben neben der niedersächsischen Fassung, die wir eingelesen haben, noch Varianten aus Böhmen, Friesland, Hessen, der Lausitz, Mecklenburg, Oldenburg, Ostpreußen, Pommern, Schleswig-Holstein und eben auch Westfalen. Mhm. Bei den außerdeutschen Varianten fand ich ganz lustig, in der niederländischen Variante fliegt der Pfannkuchen aus dem Schornstein heraus.
Okay.
Und kommt dann so in die Welt.
Guck mal, wie der Weihnachtsmann.
Ja. Und bei diesen weiteren Varianten muss es sich nicht immer um einen Pfannkuchen handeln. Es kann durchaus auch ein Pudding. Also ich glaube eher so ein englischer Pudding, also so ein Kuchenpudding und nicht so Pudding, wie wir den jetzt kennen. Napfkuchen, ein Kohlstrudel. Also ist eher was Slawisches, ne, so. Oder halt anderes Gebäck, sag ich jetzt mal, sein. Und wie die Jenny auch schon sagte, er begegnet durchaus auch unterschiedlichen Tieren, wie zum Beispiel Henne, Hahn, Ente, Gans, Gänserich, Fuchs, Schwein und so weiter. Oder Kuh bei uns war das auch. Ne? Und oft wird er tatsächlich vom Fuchs gefressen, wie in der Fassung meines Vaters eben, oder in der Fassung, die ich sehr schön finde auch und auch in Russland mega bekannt ist, die von Alexander Nikolajewitsch Afanasiew, der Kolobok. Also K-O-L-O-B-O-K. Und das ist ein kleines, rundes Brot. Müsst ihr mal googeln, gibt es ganz süße, kitschige, gruselige Bilder von. Und da gibt es natürlich kein Kantapa-Kantapa. Aber ich zitiere aus der Übersetzung von Svetlana Gaya, ist dann der Vers immer, der natürlich entsprechend auch anschwillt, ne? Also auf dem Speicher gefegt, aus der Lade gekratzt, mit Rahmen angerührt, in Butter gebacken, am Fenster gekühlt, bin ich Großvater entwischt, bin ich Großmutter entwischt, bin ich dem Hasen entwischt, bin ich dem Wolf entwischt, bin ich dem Bären entwischt und dir, Fuchs, werde ich auch entwischen. Was für ein hübsches Lied, sagte der Fuchs. Aber ich bin schon alt und kann kaum hören. Setz dich doch auf mein Schnäuzchen, Kolobok, und sing mir das Lied noch einmal, aber lauter. Der Kolobok sprang hoch, setzte sich dem Fuchs aufs Schnäuzchen und sang sein Lied noch einmal. Hab Dank, Kolobok, es ist ein hübsches Lied und ich möchte es gar zu gern noch einmal hören. Setz dich doch auf mein Zünglein und sing es ein allerletztes Mal, sagte der Fuchs und streckte seine Zunge aus. Der dumme Kolobok hüpfte ihm auf die Zunge, der Fuchs machte Happ und aß ihn auf. Und dieses Happ hat mein Vater auch immer gemacht. Wir haben da gesessen und darauf gewartet, dass das Happ kommt.
Kann es mir vorstellen, ja, dass mein Papa das perfekt kann.
Ja, und dann war halt gefressen. Ich meine, das Ende der Variante, die wir eingelesen haben, ist natürlich ja etwas christlicher, karitativer. Ne? Also da gibt der Pfannkuchen sich ja quasi selbst hin. Das ist ja ohne dir vorweggreifen
zu wollen. Nein, mach ruhig.
Ist ja fast schon wie auch im Abendmahl, ne, dass der Pfannkuchen sich selbst hingibt, so wie so Christus Märtyrer. Im Abendmahl oder so. Ne? Also da bekommt es ja schon fast einen Märtyrertod-Charakter. Ja, genau.
Ja, dann mache ich da direkt weiter. Und bevor wir jetzt ganz tief reingehen, gehen wir nochmal den einen Step zurück. Jenny hat uns ja vorhin erklärt, Kettenmärchen ist ein Märchen, bei dem eine Handlung sich in einer wiederholenden, kettenartigen Struktur entfaltet. Und das geschieht durch verschiedene Elemente. Wiederholung und Refrain, ne? Also bestimmte Ereignisse oder Sätze wiederholen sich immer wieder. Ist beim dicken, fetten Pfannkuchen. Sehr deutlich, wir haben kettenartige Begegnungen. Ne? Die Hauptfigur trifft nacheinander auf mehrere andere Figuren, wobei die Begegnungen oft sehr ähnlich bis identisch ablaufen. Und es gibt eine gewisse logische Verkettung. Also jede neue Begegnung baut auf der vorherigen auf, eben wie die Glieder in einer Kette. Und bezogen auf unser Märchen bedeutet das, die sich wiederholende Handlung ist ja, der Pfannkuchen läuft weg, begegnet einem Tier. Das Tier will ihn fressen, er läuft weiter weg. Beziehungsweise er macht sich eigentlich erst noch über das Tier lustig und läuft weg. Die Kette von Begegnungen ist, dass er auf seinem Weg oder vielleicht ist es eigentlich auch eine dauerhafte Flucht nacheinander eben auf diese verschiedenen Figuren trifft. Erst Menschen, dann Tiere, bei uns dann am Ende wieder Menschen und alles verläuft sehr ähnlich. Und die Verkettung, naja, ob das jetzt alles logisch zusammenhängt, können wir gleich nochmal klären, wenn wir uns die Tiere so ein bisschen angucken. Das habe ich nämlich auch mal gemacht. Und ich fand, das wirkt manchmal schon so ein bisschen wahllos und nicht irgendwie, als wenn da noch eine Steigerung drin liegt. Zumindest nicht durchgängig. Fand ich, aber da sage ich gleich nochmal was zu. Auf jeden Fall haben wir aber ein Ende. Ne? Es ist eben kein Endlosmärchen, sondern es gibt ein Ende, das sich auflöst und wo die Kette dann quasi gesprengt wird. Die Verkettung erfolgt eigentlich auch durch den Pfannkuchen selbst, indem er ja immer sagt, dieses Dickschwanz, Blitzschwanz und ich weiß nicht, wie er die Tiere alle nennt. Ne? Also dadurch baut er ja auch eine gewisse Kette auf.
Und dadurch hatte dann der Fuchs eben bei meinem Vater immer Zeit, ihn dann mitten in dieser Aufzählung halt, ne?
Das ist clever.
Bevor er zu Ende war, hat er ihn dann schon gefressen gehabt.
Ja. Ja, dann gucken wir uns doch jetzt die Figuren in der dicke, fette Pfannekuchen mal ein bisschen genauer an. Und wir starten mit den drei alten Frauen, denn bei ihnen beginnt nicht nur die Kette, sondern ja auch das ganze Märchen. Und mit ihnen beginnt, noch wichtiger, die Existenz des Pfannkuchens.
Denn ist euch eigentlich klar, dass wir auch die drei alten Frauen sein können, wenn
Hallo?
Wir nachher einen Pfannkuchen machen?
Recht.
Meinst, Hallo?
Meinst du, der hüpft uns dann auch aus der Pfanne? Mon Dieu, da hüpft keiner aus der Pfanne.
Vielleicht.
Das war übrigens ein Ariel-Zitat, nur damit ihr das einordnen könnt. Ja, das werden wir dann festhalten und berichten, ob uns das auch so ergeht. Aber mit den drei alten Frauen beginnt auf jeden Fall auch die Existenz des Pfannkuchens. Ohne sie würde es ihn gar nicht geben. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen interpretieren möchten, kann man natürlich sagen, ja, es hat wahrscheinlich schon einen Sinn, dass das drei Frauen sind oder zumindest, dass es auch Frauen sind.
Ich mache jetzt mal krass das mythologische Fass auf. Eine voll in die Klischeekiste, die drei Nornen, die Schicksalsgöttinnen.
Ach, okay, so weit bin ich gar nicht gegangen. Ich habe einfach gedacht, naja, Küchenarbeit war halt eine typisch weibliche Fähigkeit, ne?
Weil eigentlich ist, glaube ich, das Märchen vom Pfannkuchen eine Parabel auf geboren werden, leben und sterben.
Sehr schön. Ja, behalt das mal, da können wir gleich am Ende nochmal drüber sprechen. Also ein bisschen in so eine Richtung geht es bei mir auch.
Ja,
gut. Ne? Ja, sind wir uns mal wieder einig.
Genau. Aber erstmal nochmal zurück zu den Frauen. Die stehen natürlich in Weisheit, Erfahrung, Lebenserfahrung, Tradition. Ne? Sie wissen eben, wie man backt, kocht oder heilt. Dass dann ausgerechnet der Pfannkuchen da raushüpft, scheint ja schon wie so ein Malheur irgendwie zu sein. Ne? Und etwas, was du eigentlich auch nicht erwartest. Du denkst ja erstmal, na gut, die haben Hunger und backen jetzt Pfannkuchen. Was soll denn da jetzt groß kommen? Damit sind sie aber irgendwie auch Schöpferinnen des Abenteuers. Denn sie erschaffen ja den Pfannkuchen. Ohne sie gäbe es dieses Abenteuer nicht. Sie setzen also die Handlung in Gang. Und was ich gerade sagte, sie handeln eigentlich ja total alltäglich, Pfannkuchen backen. Aber daraus entsteht etwas Fantastisches. Denn der Pfannkuchen wird lebendig. Warum oder wie oder was, wissen wir nicht. Es passiert halt einfach. Und das ist natürlich typisch Märchen. Magie steckt im Alltag und entbehrt manchmal auch jeglicher Logik.
Na, der will einfach nicht gegessen werden, ne?
Interessant an der Sache ist aber auch, und das setzt sich auch für eigentlich alle, bis auf die Kinder dann am Ende, alle weiteren Figuren fort. Sie sind keine aktiven Protagonistinnen. Aktiv ist ja nur der Pfannkuchen, beziehungsweise sie sind aktiv bis zu dem Zeitpunkt, wo sie den Pfannkuchen backen. Und sobald er fertig ist und loshüpft, stehen sie halt dumm da und müssen sehen, wie ihr Essen wegrennt. Und das geht ja allen anderen Tieren dann in der Folge auch so, wie gesagt, mit Ausnahme der Kinder dann am Ende. Gehen wir zu dem ersten Tierchen, das ist nämlich das Häschen. Und das zeigt uns, okay, also nicht nur die Frauen sind irgendwie scharf auf diesem Pfannkuchen und wollen ihn essen bzw. fressen, sondern auch andere. Es gibt schon irgendwie eine Begehrlichkeit, eine Gefahr, aber sind wir mal ehrlich, wir reden hier auch nicht von einem Hasen, sondern wir nehmen den Diminutiv, also die Verniedlichungsform. Es ist ein Häschen und ganz ehrlich, ein Häschen, also wie gefährlich wirkt das? Okay, wir wissen, Häschen können ganz schön viel knabbern und fressen, aber es ist ein Häschen.
Ja.
Man denkt sich doch irgendwie, dicker, fette Pfannkuchen, ein Häschen.
Und das mümmelt da so ein bisschen vielleicht eine Ecke ab, aber mehr auch nicht. Ne?
Genau, also so richtig Bedrohung strahlt dieses Tierchen irgendwie noch nicht aus. Aber es ist schon irgendwie so der erste Schritt in der Kette. Denn das Häschen setzt ja eigentlich diese ganzen Glieder, die dann kommen, in Gang. Und alle machen es dem Häschen dann eigentlich später nach.
Hätte auch ein Mäuschen sein können, um noch kleiner anzufangen.
Im Prinzip schon, ja. Ne? Genau. Es ist eigentlich total egal. Es ist halt ein kleines, süßes Tier. Wenn wir da jetzt natürlich ein bisschen deeper reingehen und wir sind bei dir hier mit Leben und Sterben und diesem Kreislauf, was du gerade angeregt hast, kann man vielleicht auch sagen, okay, das Häschen ist noch nicht so ganz schlimm, aber es zeigt schon mal, auf deinem Lebensweg begegnen dir auch mal kleinere Hindernisse, die nicht wirklich bedrohlich, aber vielleicht doch herausfordernd sein können.
Sehr schön.
Nicht wahr?
Vielleicht ist das auch das Heranwachsen, weil das Häschen ist noch kein Hase.
Sehr gut. Ja, dann sind wir natürlich wieder auf typischen Märchen. Wir sind an der Grenze zum Erwachsenwerden.
Mhm.
Oh, Jenny. Guck mal, 117 Folgen Märchenpott haben sich doch bezahlt gemacht.
Wirklich.
Endlich ist Elenas Deutschstudio für was Gutes.
Was wir natürlich auch haben, ist, dass der Pfannkuchen zumindest durch das Häschen auch nochmal zeigen kann, dass er beweglich ist, dass er irgendwie auch total selbstbewusst ist.
Dass er einen eigenen Willen hat, ja.
Genau, voll. Und er macht sich ja auch direkt schon über das Häschen lustig. Ja. Ne? Also bei den Frauen ist er ja einfach nur abgedampft. Und bei dem Häschen sagt er, was sagt er, dicke Schwanz? Nee, ich weiß es nicht mehr.
Wippschwanz oder so.
Und das scheint ja erstmal, wenn wir jetzt nochmal auf unsere diepe Deutung gehen, Selbstbewusstsein, ein gewisser Witz, eine gewisse Cleverness sind vielleicht auch ganz gute Lösungsansätze, um kleinere Hindernisse im Leben zu bewältigen.
So eine Bauernschleue, ne?
Ja, genau. So, vom Häschen kommt dann die krasse Steigerung zum Wolf.
Ist schon mal ordentlich was übersprungen, ja, finde ich. Wobei, der Wolf ist ja auch nicht der hellste, ne? Also der ist zwar irgendwie gefährlich wenn mit seinen so Zähnen, nimmst, so vom Fressen, ja, her, wobei der Wolf jetzt auch nicht für seinen hohen Pfannkuchenkonsum im Gegensatz zu mir bekannt ist.
Ne? Außer bei der Wolf und der Fuchs, da frisst er doch auch Pfannkuchen.
Das stimmt, ja.
Und deswegen habe ich nämlich auch gedacht, Pfannkuchen ist schon im Märchen auch irgendwie so ein Essen, das viele essen wollen.
Also müssen wir dann nochmal
das Thema Pfannkuchen im Märchen machen.
Ja, oder?
Ja, kann sein. Also ich habe halt zuerst gedacht, und da bin ich natürlich voll drin, nicht nur, weil wir die Folge dazu hatten, sondern weil der Wolf ist halt der Märchenbösewicht schlechthin. Und du denkst dir eigentlich, boah, eigentlich ist das der krasseste Bösewicht, dem du begegnen kannst. Ne? Er steht für Gefahr, für Instinkte, für Aggression und ist natürlich der Riesengegensatz zu diesem kleinen, harmlosen, süßen Häschen.
Hallo, ich meine, wenn er die Geißlein und Rotkäppchen und die Großmutter fressen kann, aber den Pfannkuchen nicht.
Genau, also, das ist eigentlich absurd. Ja. Und trotzdem haben wir natürlich erstmal im ersten Moment, weil wir ja auch eine gewisse Erwartungshaltung eben dem Wolf gegenüber mitbringen, eine Steigerung der Gefahr. Also die Begegnung in dieser Kette wird ja größer, gefährlicher. Es ist eine Variation des Wiederholungsmusters. Ich will dich fressen, aber du entkommst mir. Aber diese Gefahr und diese List, die der Wolf eigentlich symbolisiert, die geht überhaupt nicht auf. Wollen wir ein bisschen deeper reingehen, können wir natürlich sagen, selbst wenn im Leben dir etwas Böses oder Gefährliches begegnet, du kannst Angst überwinden durch Mut und Selbstvertrauen, wie es eben der dicke, fette Pfannkuchen
ist. Der hat schon so eine gewisse Chuzpe, ne? Also toll. Das ist schon, hat so eine gewisse Frechheit, ja, in sich. Toll.
Ja. Ich frage mich, wie bewegt der sich fort?
Ja, Kantapa.
Ja. Ja, aber rollt der?
Ja, am Rand, würde ich sagen. Das, ja. Das Kantapa ist dieses,
der rollt so, ne?
Klappern oder das Teig so im Wind. Genau. Oder so.
Ja.
Das Schlackern, richtig, so, ja.
Ja, ich habe mir das auch vorgestellt, als wenn er so rollen würde.
Genau, okay. Ja, so stelle ich mir das auch vor. Ja, und so rollt er dann vom Wolf weiter und du denkst dir, was soll kommen, wenn wir jetzt den Wolf schon hatten? Was ist krasser? Ein Reh.
Ja.
Okay, da habe ich auch gedacht.
Ja. In manchen Versionen ist es übrigens auch die Ziege. Aha. Und das ist halt irgendwie so, wo man so denkt, warum? Also das ist halt das, wo ich mir denke, da funktioniert die Logik, die du vielleicht auch selber hast, aber da funktioniert diese Logik nicht mehr, weil das Reh ist natürlich... Das ist ein Fluchttier.
Es ist ein,
ne,
Rückschritt erstmal, ne? Aber vielleicht dann so ein Zickzack- oder Leiterprinzip.
Ja, vielleicht.
Ja.
Das Grundprinzip, ne, mit diesen Wiederholungen bleibt ja bestehen. Mhm. Aber es ist halt irgendwie, wo man so denkt, okay. Und dann kommt ja als nächstes die Kuh. Es gibt, glaube ich, auch Varianten, wo das ein Pferd ist. Mhm. Und das ist
also Kuh schon, aber auch mega gefräßig. Von daher,
genau,
also jetzt nicht für den Menschen gefährlich, aber für den Pfannkuchen mit einem Haps ist der im Mund halt.
Genau, ja. Also da haben wir wieder so, da passt vielleicht dieses Zickzack, was du sagst, wirklich ganz gut. Da ist nämlich dann das doch wieder gefährlicher, als vielleicht das Reh auch ist. Ja, und dann haben wir noch die Sau. Also das heißt, unsere Kette ist ja bisher Frauen, Häschen, Wolf, Reh, Kuh und dann kommt die Sau. Und die ist ja eigentlich auch gefräßig.
Ja.
Ne? Schweine gelten als sehr, sehr
Allesfresser auch.
Genau, sind Allesfresser. Es steht für eine gewisse Gier, die dann auch ihren Höhepunkt erreicht.
Hat schon fast was Wollüstiges oder Sexuelles oder so.
Ja, so ein bisschen so,
ja,
es hat so ein bisschen so, weil du auch denkst, es ist eine Sau. Es ist
so vernaschen Schwein. Halt. Ne? Ja.
So, und das ist dann, wo du denkst, okay, ja. Aber ich finde jetzt innerhalb der Tiere so eine ganz logische... Ich hätte den Wolf zum Beispiel ans Ende gepackt. Von meiner Märchenlogik her. Ne?
Aber der Wolf ist dann zu doof. Ich weiß, ich muss meinen Vater tatsächlich mal fragen. Ich weiß gar nicht, welche Tiere da waren. Also ich weiß, der Fuchs eben am Ende, weil der den gefressen hat, aber das waren noch mehrere.
Ja, ich hätte deswegen auch den Wolf ans Ende gesetzt, weil ja jetzt als letzter Schritt die Kinder kommen. Mhm. Und Kinder, wissen wir, sind unschuldig und rein. Und jetzt haben sie ja auch wieder mal keine Eltern und sind ganz schutzlos.
Als ob. Jeden Tag an der Schule erlebe ich etwas anderes.
Und die Kinder bilden eben den Abschluss des Märchens und, das ist ja ganz wichtig, markieren eben auch das Ende des Pfannkuchens. Denn anders als für die anderen Glieder der Kette brauchen die Kinder den Pfannkuchen wirklich. Ne? Sie haben nicht bloß Appetit oder haben dieses Verlangen aus Genuss, sondern sie hungern. Das Essen wird hier also auf seine ganz existenzielle, lebensnotwendige Funktion zurückgestuft.
Und weil die Tiere können ja dann irgendwie, was weiß ich, das Häschen, der Karotte irgendwo befinden,
genau,
und das Reh ein bisschen Gras und der Wolf kann sich ein anderes Viech jagen, aber die Kinder, wenn ich gerade irgendwie Beeren irgendwie wachsen oder so oder Pilze, dann sind die im Wald schon ziemlich aufgeschmissen.
Richtig. Und dadurch, dass der Pfannkuchen ja auch nicht zur natürlichen Nahrung der Tiere gehört, denkt man sich auch...
Wäre das ein Genussmittel.
Genau, ist so ein Genussmittel. Und bei den Kindern geht es wirklich darum, wir müssen was essen, sonst verhungern wir. Erzählerisch bilden die Kinder aber auch den Rahmen des Märchens. Ne? Es beginnt mit Menschen und es endet mit Menschen. Und ganz wichtig dabei, wir haben hier wieder diesen märchentypischen Gegensatz aus alt und jung. Ne? Ja. Drei alte Weiber.
Blickrichtung in die Zukunft.
Genau. Zwei junge Kinder, also das ist ganz klassisch Märchen eben.
So ein bisschen wie die Geschichte des Jahres. Diese Verjüngung.
Ja, ne? stimmt. Das zeigt uns letztlich auch, die Kinder brauchen den Pfannkuchen, um zu leben und auch zu wachsen, um eben irgendwann vielleicht den Anfang, nämlich das Alter, zu erreichen. Sie haben das Leben noch vor sich. Die alten Weiber am Anfang brauchen den Pfannkuchen dafür eigentlich nicht mehr, weil die stehen ja schon...
Also im Kolobok war es so beim Afanasiev in der russischen Variante, dass die wirklich da den Speicher zusammengefegt hat und diesen Mehlstaub, den die gefunden hat, zu diesem Brot geformt hat. Also die hätten den eigentlich schon gebraucht.
Ja, okay,
ne? Das
ist auch nochmal was anderes, ja. Ja, aber bei den alten Weibern ist es ja, die haben ja Fett, die haben Mehl, die haben
genau. Ja, genau, und jede gibt halt was dazu.
Genau,
ja.
Genau. Und was bei
den... Mitbringparty.
Was bei den Kindern auch noch auffällig anders ist als bei den Figuren vorher, außer jetzt, dass es halt Menschen und Tiere sind, ist, dass die Kinder freundlich sind. Sie sind bittend, nicht fordernd. Ne? Sie sagen halt, lieber Pfannkuchen, wir bitten dich sinngemäß. Also sie lösen auch Mitgefühl aus. Und das führt ja dann dazu, dass der Pfannkuchen sich freiwillig essen lässt. Und damit sind wir jetzt natürlich endlich bei der zentralen Figur des Märchens, nämlich dem dicken, fetten Pfannkuchen. Er ist natürlich insofern ein sehr besonderer Protagonist, wie wir ihn auch noch nicht hatten, weil er eben ein Lebensmittel ist.
Ja.
Und er macht ja schon auch eine Entwicklung durch. Am Anfang ist er nur Nahrung. Sobald er aber lebendig wird, bekommt er Eigenwillen, Sprache, Stolz. Also es findet eine Personifizierung statt.
Ja, er wird ja schon von den Frauen irgendwie erschaffen durch die verschiedenen Zutaten. Es ist ja eigentlich... wie du sagtest, was Alltägliches, aber dadurch, dass er eben lebendig wird, ist es ja dann auch wieder was Magisches. Ne?
Ja, also
es
genau.
Wird ja mit Leben und Willen und Charakter und so auch gefüllt.
Genau.
Ne?
Und er macht ja dann eigentlich auch verschiedene Phasen in dem Märchen durch. Erstmal ist er auf der Flucht, dann ja, ist er siegreich.
Er nabelt sich von zu Hause ab quasi.
Genau,
auch, ne?
Ja. Genau. Dann begegnet er den Tieren, die wir dann als Herausforderungen des Lebens irgendwie deuten können. Und er ist insofern siegreich, weil er eben durch List und Sport und Cleverness und Selbstvertrauen sich diesen Herausforderungen stellt.
Da vielleicht ein bisschen, ne?
Ein bisschen, ne? Und dann haben wir am Ende die Begegnung mit den Kindern, die seinen Tod bedeuten, also sein Lebensende. Je öfter er entkommt, desto mehr glaubt er und vielleicht auch wir, die das Märchen hören oder lesen, dass er irgendwie vielleicht auch unbesiegbar ist. Also man fragt sich ja schon, gerade auch bei diesem Hin und Her mit den Tieren, ja, wenn er dem Wolf entkommt, ja okay, was soll ein Reh? Ja okay, dann kommt die Kuh, aber dann kommt die Sau. Was kann denn dann kommen, was ihn tatsächlich stoppt? Also wie löst sich das Ganze auf? Das ist am Anfang erstmal noch nicht so klar, finde ich, oder?
Dadurch ist das Ende ja so ein bisschen überraschend auch, ne?
Schon, ne?
Und kommt, finde ich, auch so ein bisschen abrupt.
Aber es kommt eben, weil er zum ersten Mal einem echten Bedürfnis begegnet. Hier erkennt er eigentlich, ja, okay, meine ganze Freiheit vielleicht auch, weil er ist ja geflohen, das ist ja ne, aus der Pfanne raus, das ist ein Weg in die Freiheit. Ohne Mitgefühl ist es vielleicht nichts wert. Er entscheidet sich eben, freiwillig gegessen zu werden und damit wird er ja vom Flüchtling zum Märtyrer. Er bringt ein Opfer aus Mitgefühl. Das heißt, wir haben hier natürlich schon irgendwie eine durchaus ernste Botschaft, so witzig und absurd dieses Märchen irgendwo auch ist, denn sie zeigt, naja, irgendwie kommst du im Leben mal an einen Punkt, wo du Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen musst. Es geht hier um ganz zentrale, wichtige menschliche Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft und Empathie.
Er wurde ja von diesen Frauen in diese Form der Pfanne gelegt und entkommt, will dieser Form, dieser Vorlage entkommen, wobei er seine Form im Sinne von Gestalt, also er bleibt ja ein runder Pfannkuchen, trotzdem behält. Also er wird zwar geformt, aber will dem irgendwie entfliehen und sich nicht so bis zum Ende formen lassen, sag ich mal.
Ja, voll gut. Voll guter Gedanke. Und daran sieht man, das ist halt nicht einfach nur ein Spaßmärchen, sondern es geht hier wirklich um einen ganzen Lebensweg. Von ich vielleicht zu wir, von dem Weg in eine Gemeinschaft rein, Opfer bringen, Empathie zeigen, nicht nur egoistisch sein, aber gleichzeitig natürlich schon auch dieses sich abnabeln, seine Individualität suchen, Herausforderungen im Leben meistern. Also ich finde, diese Parabel auf das Leben ist gar nicht so falsch von dir gedeutet.
Ich glaube, Drewermann wäre stolz auf uns.
Ja, ich glaube auch. Also ich würde mich da absolut anschließen. Ja. Eine Sache muss ich aber natürlich noch sagen. Das war der inhaltliche Teil. Wir müssen kurz über die sprachlichen Besonderheiten an diesem Märchen sprechen, denn die fallen schon auf. Die Erzählstruktur wird nämlich auch sprachlich gestützt, dadurch, dass wir ja diese formelhaften Formelmärchen Wiederholungen haben. Er sagt ja immer wieder Blitzschwanz, Häschen, diese ganzen Sachen. Und das hat was Amüsantes, aber gleichzeitig natürlich gibt es dem Ganzen auch irgendwie wie so einen Rhythmus. Du kannst es leicht merken, du kannst es schnell mitsprechen. Das verstärkt einfach diese Kettenstruktur. Und dann haben wir natürlich ganz zentral das Wort Kantapa, Kantapa. Und das ist nicht nur ein Neologismus, also eine Wortneuschöpfung, sondern es ist auch eine Onomatopoesie, nämlich eine Lautmalerei. Und sie imitiert, das hast du vorhin auch schon angesprochen, Christian, dieses Rollen, vielleicht das Schlackern des Teiges im Wind, das Hüpfen, ja, das schnelle Davonlaufen des Pfannkuchens, vielleicht dieses über Stock und Stein irgendwie auch, ne? Ich meine,
mir das witzig vor.
Ja, ich auch.
Ich finde, das Schlackern des Teiges im Wind ist der perfekte Romantitel.
Vielleicht nehmen wir das als Titel für unsere Folge.
Ja, voll
das
gut.
Ist doch richtig, das wäre doch mal richtig poetisch, oder? Das Schlackern des Teiges im Wind. Ja, okay, ist gesetzt. Ist gesetzt. Was dieses Kantapa Kantapa aber macht, ist, dass du diese Bewegung einfach hören kannst. Also Sprache wird an diesem Punkt einfach lebendig. Das Märchen bekommt ein fast ja, musikalisches Tempo. Das heißt, auch die Sprache ist natürlich hier wieder mal kein Beiwerk, sondern ein Motor, der den Charakter des Kettenmärchens trägt. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was für alle Kettenmärchen gilt, aber in diesem Märchen ist es auf jeden Fall ganz, ganz zentral und sticht schon auch in besonderer Weise von der sprachlichen Gestaltung anderer Volksmärchen heraus, würde ich sagen.
Ja.
Okay, das war's.
Ja, wie Elena schon angesprochen hat, hatten wir durchaus schon mal Kettenmärchen in unserem Podcast und das zentrale Märchen hast du ja schon noch genannt, Läuschen und Flöchen, ne?
Flöchen wein!
Denn das und das ist geschehen und ne, Türchen knarrt, Besenchen kehrt, Wägelchen rennt, Mistchen brennt und das geht ja auch so ein bisschen tragisch aus, wobei das irgendwie auch in dem Kontext lustig wirkt, weil da irgendwie halt Läuschen, Flöchen, gut, das Mädchen am Ende mit dem Wasserkrügelchen ertrinkt dann auch, also das ist schon auch ein Mensch, aber sonst sind das ja so irgendwie Gegenstände und Ungeziefer, sag ich jetzt mal ganz böse. Aber das hat auch so ein, das kommt so humoristisch daher. Mhm. Am Ende fragt man sich aber dann, also ich mich zumindest, ist es das eigentlich überhaupt so?
Eigentlich nicht. Also ich finde, das geht in eine, ja, vielleicht sogar noch krasser als beim Pfannkuchen. Es ist eben nicht nur dieses absurde Spaßmärchen, sondern es hat schon, und ich meine mich zu erinnern, ich wollte die Folge eigentlich noch gehört haben, habe ich nicht mehr geschafft, aber ich meine, wir haben doch damals, als wir über das Märchen gesprochen haben und so ein bisschen interpretiert, ich glaube, so ganz deep waren wir da nicht, weil wir da sehr lustig an dem Tag waren. Ich glaube, da hatten wir irgendwie sowas gesagt, dass man bei dieser ganzen Absurdität, die da eigentlich drinsteckt, schon sagen kann, dass die Schlussfolgerung eben ist, gemäß Kettenmärchen, eine Handlung bedingt die andere. Und das ist ja auch im Leben oft so, dass eine Kleinigkeit plötzlich eine ganz folgenschwere Entwicklung nach
dieser
sich zieht.
Dieser Butterfly-Effekt, ne?
Genau, und das ist ja, dafür ist dieses Märchen ja ein Paradebeispiel.
Ja.
Und das Märchen greift halt perfekt auch dieses Kettenmärchen-Prinzip
definitiv
auf.
Ja. Ja, ein bisschen musste ich auch an das mallorquinische Märchen von Mäuschen und der Katze denken, wo dann nach und nach da die verschiedenen Tiere sich als Bräutigam oder Braut, ich wusste, weiß nicht, auf welches Gender das Mäuschen da hatte, vorstellen auf jeden Fall.
Ja.
Da kommen die aber nacheinander und da wird das nicht angehäuft. Und also wenn das Mäuschen jetzt gesagt hätte, ich habe schon das Häschen, die Ziege und den Ochsen abgewiesen, dann werde ich dich, Elefanten, jetzt auch abweisen und dann zum nächsten halt das noch mit einem mehr und so. Da hätte man auch ein Kettenmärchen oder zumindest ein Märchen mit einem Kettenmärchenanteil draus machen können. Denn Kettenmärchen, das werden wir gleich hoffentlich auch euch zeigen können und uns gegenseitig, sind durchaus komplex. Und ich verrate schon mal, das Kettenmärchen oder das Märchen mit einem Kettenmärchen drin, um genauer zu sein, was ich ausgesucht habe, ist, glaube ich, das tragischste Märchen der Grimmschen Sammlung.
Echt?
Finde ich.
Boah, jetzt bin ich gespannt.
Also da kann Frau Trude und alles einpacken.
Oh, krass.
Oh nein, ich dachte, das wird alles lustig heute.
Also mein Märchen ist richtig Depri.
Ich find's gut.
Aber deins ist nicht Depri.
Nein, meins ist nicht Depri. Soll ich damit anfangen dann?
Ja, wir fangen dann heiter an und...
Meins ist auch nicht Depri.
Ja, aber du bist ja speziell mit dem Fressermärchen. Das heißt, ich fange vielleicht an, weil es einfach Kette ist. Und dann machst du und dann kommt Christian und
versaut
die Stimmung. Okay, also ich habe mir nämlich ein Märchen ausgesucht, das ich in abgeänderter Form als ein Kinderlied kenne. Und ich gucke mal, ich möchte jetzt ja keine Urheberrechtsverletzung begehen, aber ich dachte, wir nehmen das jetzt als Zitationsrecht.
Ja.
Und ich spiele euch das einfach mal an. Vielleicht kennt es der eine oder die andere.
Ich kenne es.
Du kennst das? Ja. Warte mal, ich fange nicht ganz von vorne an.
Vom Garten hat der Paul sein Beet und da hat er sich dieses Jahr Rüben gesät.
Kennst du?
Friedrich Wahle, ne?
Ja. Wächst jetzt eine Rübe mit riesigen Blättern.
Habe ich im Kindergarten geliebt.
Ja, ich habe es auch geliebt. Es ist großartig. Also es ist eine Kassette, hatten wir damals. Die Rübe, lustige und listige Lieder für Kinder von 7 bis 70 von und mit Christiane und Frederik.
Gibt's auch auf Spotify übrigens. Ja, habe ich schon geguckt.
Großartig. Da war auch das großartige Lied Der Fischfasch drauf mit dem weißen Arsch. Aber das ist doch also es ist wirklich eine großartige Kassette. Mein Bruder und ich haben es wirklich geliebt. Und daher kannte ich das. Und die haben mich natürlich gefreut, dass ich da jetzt auch ein Märchen zu finde. Man muss sagen, in dem Kinderlied ist es davon abgerückt, weil es halt wirklich Namen sind. Ne? Erst kommt der Paulo, dann kommt der Fritz und am Ende der Antonio und dann ist die Rübe halt irgendwann
draußen. Der ist doch nur ein Gastarbeiter. Ja, ich erinnere mich. Ja, genau. Total Kritik.
Ja, genau. Und
also nicht an den Gastarbeitern, sondern an dem Umgang mit Gastarbeitern.
Richtig, genau. Es ist nicht mehr so wie das russische Volksmärchen, das ich euch jetzt vorstelle, auch von Afanasiev. Aber der Charakter ist eigentlich der gleiche, weil wer letztlich an der Rübe zieht, ist eigentlich egal. Also, der Großvater sät eine Rübe, doch als er sie ernten will und am Kraut zog, bekommt er sie nicht heraus. Daraufhin rief er die Großmutter, die dann an dem Großvater zog und der Großvater an der Rübe. Doch die Rübe kam nicht heraus. Die Enkelin kommt hinzu, zog an der Großmutter, die Großmutter zog am Großvater und der Großvater an der Rübe. Doch auch sie konnten die Rübe nicht herausziehen. Da kam die Hündin. Zog an der Enkelin, die Enkelin zog an der Großmutter am Großvater und der Großvater an der Rübe. Doch die Rübe bewegte sich nicht. Dann kam ein Bein, zog an der Hündin an der Enkelin, die Enkelin an der Großmutter am Großvater und der Großvater an der Rübe. Doch die Rübe blieb, wo sie war.
Ein Bein?
Ja, ein Bein.
In Russland kommt häufiger ein Bein vorbeispaziert.
Okay. Ja, ich habe gedacht, vielleicht könnte man das auch symbolisch für einen Menschen irgendwie verstehen. Noch, ja. Ne?
Okay.
Dann kamen auf jeden Fall zwei Beine. Zogen an dem einen Bein, das eine Bein an der Hündin, die Hündin an der Enkelin, die Enkelin an der Großmutter, die Großmutter an den Großvater, der Großvater an der Rübe. Sie zogen und zogen und konnten sie immer noch nicht herausziehen.
Wir haben die Geschwindigkeit übrigens nicht künstlich erhöht. Das macht die Elena wirklich so schnell live.
Krass, die Elena.
Mega Skills.
Kannst du das auch noch schneller?
Nee, ihr seid.
Have a try.
Nein, passt auf. Es kommen nämlich dann drei Beine, dann vier Beine und schließlich fünf Beine. Und könnt euch denken, es geht immer so weiter. Und ich würde sagen, was machen die fünf Beine? Jetzt seid ihr dran.
Die schaffen es. Die ziehen an den vier Beinen, an den drei Beinen, an den zwei Beinen, an den einen Bein, an der Hündin, der Enkelin, der Großmutter, dem Großvater und der Rübe.
Großvater hast du auch gesagt?
Ja.
Okay.
Oder? Ich glaube schon.
Mit gesagt? Sicherheit.
Okay, werden wir im Videobeweis nachrücken.
Ihr habt's gehört. Ja. Auf jeden Fall hast du recht. Genau, sehr gut erstmal. Ja. Gut aufgepasst. Also, ihr seht, die didaktische Funktion des Märchens greift hier schon.
Ich
hab sehr
was gut gemerkt.
Juhu. Mit einer 1, Christian. Danke. Sternchen. Und genau. Und tatsächlich schaffen sie es, die Rübe herauszuziehen. Und damit ist das Märchen zu Ende. Wow.
Ich weiß, ich kenne das Märchen auch aus meiner Kindheit. Meine Oma hatte irgendwie auch so ein Leporello-Buch. Ich habe das aber nicht gefunden. Ich habe gegoogelt. Ich habe aber ein anderes Buch extra bestellt. Also DDR ist das. Das Rübchen. Und da ist vorne dann auf dem Titelblatt, das ist auch so ein Ziehharmonika-Buch quasi. Das ist so diese riesige orange Rübe und dann sitzen da oben Großvater, Großmutter, die Mascha, so heißt die Enkelin in dem Buch, Hund, Katze und davor sitzt die Maus, weil die am Ende dann auch noch beim Rausziehen purzeln. Dann purzelt zuerst der Großvater und dann die Großmutter und dann die Mascha und dann das Hündchen, das Kätzchen, das Mäuschen. Ja. Und das graue Mäuschen wedelt stolz mit seinem Schwänzchen. Oh, warum?
Weil es der Ausschlag
ist. Genau.
Das finde ich sogar schöner, muss ich sagen. Ja. Ja, das ist wie mit dem Antonio und dem Kinderlied.
Ja, genau.
Dass er dann quasi der Ausschlag gibt. Der Punkt ist, weil das hast du hier, okay, es sind halt fünf Beine, okay,
ja.
Und es ist halt plötzlich zu Ende. Theoretisch könntest du dieses Märchen aber natürlich noch weiter fortführen, könntest auch 6 oder 7 oder 8, je nach Publikum und Unterhaltungswert.
Je nachdem, wie müde die Kinder im Bett dann sind. Ne? Oh, da kommen noch 12 Beine und 15.
Genau.
Ja.
Und ich finde, wenn wir das jetzt mit dem Pfannkuchen vergleichen, haben wir hier natürlich überhaupt keinen Wendepunkt, weil die Kinder beim dicken, fetten Pfannkuchen sind ja ein Wendepunkt, der die Kette durchbricht.
Moralisch das haben wir und nicht. Auf ganz vielen Ebenen. Ja,
genau. Ja, es gibt natürlich die diese Steigerung und irgendwann ist halt einfach zu Ende, ne? Mhm. Und der Grund, warum dieses Ende kommt, ist halt bei der Erzählung selbst nicht erkennbar. Beim Pfannkuchen ist klar, ja, okay, die Kinder essen ihn halt aus, das Märchen. Und hier ist es mehr so, ja, reicht jetzt irgendwann dann auch, ne? Dann machen wir halt jetzt hier Schluss. Die Rube muss ja raus und wenn es vielleicht irgendwann 100 Leute sind, dann ist es vielleicht übertrieben. Also so hatte ich zumindest den Eindruck.
Kannst du das Märchen, Jenny?
Nee, tatsächlich nicht. Ich kannte auch das Kinderlied nicht. Wieder was gelernt.
Wieder den Horizont erweitert.
Vielen Dank dafür.
Bei uns ist sowas immer drin.
So, dann wollt ihr doch jetzt bestimmt mein Märchen ja, hören, bitte. Oder?
Fressermärchen, Fressermärchen.
Und was gibt es für Tiere, die besonders hungrig sind, was wir in der letzten Märchenstunde-Folge gelernt haben, die alle 2 Katzen. Minuten leider einen verhungern.
Dosenöffner brauchen, ja.
Hat mich schon wieder nicht gefüttert.
Ja.
Genau. Das Märchen, das ich euch heute vorstelle, ist die Katze, die so viel fressen konnte.
Meinst du Sansi?
Ich schon.
Könnte auch ein Märchen über mich sein.
Ja, eigentlich schon, ne?
Ja, das wollte ich eigentlich schon für die letzte Märchenkunde vorstellen. Aber witzig, dann habe ich mich umentschieden.
Mhm. Und gut, dass du es gemacht hast.
Gut,
ne?
Dass ich es gemacht
noch
habe.
Ein
kein Pulver zu früh verschossen. Ja.
Ich erzähle jetzt nur noch Katzenmärchen.
Okay, ist ein Projekt. Bin ich mal gespannt, wie du es beim nächsten Thema hinkriegst. Aber verschaffst du das?
Wenn du das findest, Jenny, Respekt. Ja, ja gut. Challenge accepted.
Oh. Ja, das Märchen ist ursprünglich aus Norwegen.
Mhm.
Und dieser Erzähltyp ist über Dänemark nach Schleswig-Holstein vorgedrungen.
Mhm.
Aber jetzt mal zum Inhalt. Und zwar gab es einmal eine Katze.
Miau.
Und ihr Besitzer wollte sie nicht mehr behalten, weil sie so viel gefressen hat.
Nachvollziehbar.
Nein, schlechter Mensch.
Also wollte er sie, Achtung, jetzt müsst ihr stark sein, im Fluss ertränken. Aber vorher sollte sie ja noch was zu fressen bekommen.
Als Henkersmahlzeit.
Quasi,
das
genau.
Das war nett.
Ja, und seine Frau machte ihr eine Schüssel Grütze und ein kleines Töpfchen Fett.
Das hat sie mir den Vogel zeigen.
Nee, weil ich musste nämlich, direkt dran denken, weil Sansa hing letztes Wochenende in der Butter. Also der ganze Tisch war voll mit Wurst, mit keine Ahnung was. Und die Katze hing in der Butter, sodass die Butter von der Nase hing.
Hat sie danach noch gut geschmeckt?
Klar, habe ich einfach wieder hingestellt.
Ja.
Mach mal schnell weiter. Ja, sie schlang alles hinunter und sprang hinaus zum Fenster. Der Mann, der draußen auf dem Feld zum Dreschen war, wollte wissen, ob sie denn schon was gegessen habe. Sie antwortete, dass sie nur ein ganz bisschen zu fressen bekommen hatte und fraß den Mann. Und danach? Was denn?
Mir ist noch ein Fressermärchen eingefallen.
Nämlich?
Erzähl erstmal weiter, ich will dich nicht unterbrechen.
Nein, alles gut.
Das macht jetzt hier die ganze Erzählstruktur kaputt, weil ich dazwischen quatsche. Gleich, frag mich gleich, wenn du mit deinem Märchen fertig bist, nochmal. Also sie frisst den Mann.
So.
Genau, sie frisst den Mann und danach fraß sie dann die Frau, die gerade im Stall melkte. Und dann kommt die Kuh und damit ihr den Aufbau des Märchens ein bisschen versteht, lese ich euch mal kurz den Dialog vor. Der ist nämlich immer gleich aufgebaut.
Passt ja zu den Eigenschaften des Kettenmärchens, wie
Absolut.
Wir gelernt haben. Ne?
Guten Tag, Katze, sagte die Leitkuh. Hast du heute schon gefressen? Ach, ein bisschen, aber ich bin fast nüchtern, sagte die Katze. Es war nur eine Schüssel voll Grütze und ein Töpfchen mit Fett. Und der Mann im Hause und die Frau im Stall. Und ich besinne mich, ob ich dich nicht auch fressen soll. Und so geht's dann halt im Prinzip immer weiter.
Und was frisst sie noch alles?
Das wird nämlich jetzt wirklich interessant, weil das ist sehr kreativ.
Okay.
Danach frisst sie dann noch einen Mann, der im Garten Laub kehrt.
Mhm.
Dann ein Wiesel, dann ein Eichhörnchen. Nein, das Beste kommt noch.
Okay.
Dann ein Fuchs, dann ein Hasen, dann ein Wolf, ein Bärchen.
Oh. Aber ein Bärchen nur.
Nee, danach frisst sie dann auch die dazugehörige Bärin.
Nein.
Oh, ganze Familie weg.
Genau, dann den Bär Biedermann.
Katze auf dem Weg zur Weltherrschaft.
Ja, im Prinzip schon. Denn, Achtung, dann kommt ein kompletter Brautzug. Also plus Braut, Bräutigam und die ganzen eingeladenen Gäste.
Dam, dam, da, dam, dam.
Wie ein Ariel-Zitat.
Dann wird's noch besser, einen Leichenzug.
Ui.
Nichts ist von dieser Katze sicher.
Und dann wird es noch absurder, denn die Katze geht dann in den Himmel.
Nein.
Und dann frisst sie den Mond und die Sonne.
Und wenn dann die Sonne aufgeht, dann ist das wie auf den Memes auf Instagram, wo dann nicht die Teletubby-Sonne kommt, sondern die Katze in dieser Sonne drin ist. Und dann...
Und da ist man ja dann wirklich an dem Punkt, wo man sich denkt, was bitte kann diese Katze noch stoppen?
Ja, aber so wie der Fenriswolf oder was auch immer ja die Sonne dann frisst. Stimmt. Ne? Also ein bisschen Mythologie steckt da vielleicht auch wieder drin, wenn wir das so deuten wollen.
Aber was stoppt die Katze jetzt?
Ja, damit...
Der Herr Jesus?
Nein, ach, den Himmel. Hätte sie auch gefressen. Moment.
Ich mag das Märchen.
Ja. Ich meine, der Leichenzug gibt ja auch noch ein paar andere Aromen.
So, weil sie begegnet nämlich dann einem Geißbock auf einer Brücke. Weil sie ist nämlich aus dem Himmel wieder zurückgekommen. Sie bleibt nicht im Himmel.
Der Himmel war halt leer.
Ja, okay.
Da ist ja nichts mehr. Ja.
Alles. Aber es ist ja auch dunkel dann. Ne?
Aber ich möchte euch nochmal die, die Aufzählung nahebringen, weil ich finde die halt einfach witzig. Sie sagt ja wieder, ach, ich habe nur ein bisschen gefressen, ich bin fast nüchtern. Es war nur eine Schüssel voll Grütze und ein Töpfchen mit Fett und der Mann im Hause und die Frau im Stall und die Leitkuh an der Krippe und der Laubmann im Garten und das Wiesel auf dem Steinhaufen und das Eichhörnchen im Haselbusch und der Fuchs, der Schlaue und der hopsende Hase und der Wolf, der Wilde und Bärchen Braunrock und die Bären Bissig und der Bär Biedermann und der Brautzug auf dem Wege und der Leichenzug bei der Kirche und der Mond in der Wolke.
Es geht gleich weiter.
Genau. Und die Sonne am Himmel. Und nun besinne ich mich, ob ich nicht dich auch fressen soll. Ja, und der Bock sagte, nee, lass uns mal erstmal streiten.
Das Stücke so machen, ne? Ja.
Genau, weil er wollte erstmal mit ihr ein bisschen Zoff haben. Und dann stieß er seine Hörner in die Katze und warf sie von der Brücke. Und sie zersprang... Und alles kam aus ihrem Bauch heraus, was sie gefressen hat.
So, jetzt rufen wir jetzt wieder auf. So, was war als letztes? Die Sonne im Himmel, der Mond in der Wolke. War da vor der Leichenzug?
Der Brautzug. Brautzug.
Der Leichenzug an der Kirche, der Brautzug auf dem Wege. Dann...
Die Bärin?
Der Bär.
Biedermann, also, die Bärin Bissig.
Das Bärchen.
Bärchen Braun Dingsbums. Sag mal, Jenny. Egal, dann kommt das Eichhörnchen im Haselstrauch, ne?
Nee, erst kommt der Wolf.
Ach, der Wilde Wolf, dann das Eichhörnchen im Haselstrauch.
Nee, der schlaue Fuchs.
Ja, dazwischen kam noch der Hase.
Oh mein Gott. Gott.
Nee, das geht nicht.
Nee, ganz kriege ich es auch nicht hin. Ja.
Genau, Eichhörnchen, Wiesel, der Mann im Garten.
Mit den Blättern, genau.
Und dann die Kuh und dann die Frau und dann
Frau,
der Mann.
Mann. Genau. Und dann Grütze und Fett. Fett und Grütze. So.
Genau.
Okay.
Also es ist wirklich
fast nüchtern, ja.
Genau. Und im Endeffekt zersprangen dann die Katze und alle krochen wieder munter heraus und niemand war irgendwas geschehen. Deswegen ist das ja auch eine Variante der Verschlingungsmärchen, weil im Prinzip keinem irgendwas passiert ist. Genau, und hiervon gibt es auch unterschiedliche Varianten, wen und was die Katze frisst und wer letztendlich derjenige ist, der dafür sorgt, dass die Leute wieder aus dem Bauch herauskommen. Da gibt es eine Variante, dass das ein Ochse ist oder ein Holzfäller.
Ah ja.
Ah, okay.
Aber ich frage mich, wie die Katze ausgesehen hat. Ich musste nämlich so ein bisschen an den kleinen Prinzen denken, an die Boa oder was auch immer, diese große Schlange, die den Elefanten gefressen hat, wie ein Hut aussah. Ne? Mhm. Also da musste ja auch ordentlich da durch die Gegend kantappert sein.
Ja, vor allem mit dem Brautzug und dem Leichenzug.
Ja,
das fand ich schon sehr kreativ, muss ich sagen.
Also ich hätte auf jeden Fall einen passenden Namen für die Katze, die dann zugleich auch eine Anspielung auf das Märchen ist, an das ich denken musste.
Ja.
Otessanek. Erinnert ihr euch?
Stimmt, ja, der kleine Otek, genau. Der die Mama und Papa und alle gefressen hat.
Stimmt, das war in der Laster- und Tugendfolge.
Genau, richtig.
Ja, das war ein sehr absurdes, aber sehr bekanntes tschechisches Märchen, wo ein Mann
und seine Frau keine Kinder kriegen können und dann
aus dem Holz
Block.
Genau, und der hat halt unfassbar viel Hunger und irgendwann ist er dann eine alte Frau.
Aber da geht's auch gut aus, ne? Ja, genau. Super, genau. Oma greift ein, super.
Ja, genau.
Ja, jetzt haben wir uns amüsiert mit der Katze.
Das war jetzt wirklich witzig. Jetzt
wird's,
Ja, tatsächlich. Es hat schon den schönen Namen. Das klingt erstmal noch ein bisschen so tragikomisch, aber die Komik kommt da irgendwie nicht so ganz raus, finde ich. Von dem Tode des Hühnchens. Das ist Kinder- und Hausmärchen 80. seit 1812, also von Anfang an, in der Sammlung vorhanden und war auch in der kleinen Ausgabe von 1825 unter Nummer 49 vorhanden, ist aber aufgrund seiner durchaus negativistischen Aussage eher halt nicht so bekannt geworden, trotz allem. Und dieses Märchen geht zurück auf die erschreckliche Geschichte von Hühnchen und vom Hähnchen aus des Knaben Wunderhorn, also 1806 bis 1808, von Clemens Brentano und Achim von Arnim herausgegeben. Ich fasse erstmal das Märchen zusammen. Mhm. Wie gesagt, es ist ein Märchen mit einem Kettenmärchen drin, was aber halt handlungsentscheidend ist, dieser Kettenablauf. Also Hühnchen und Hähnchen gehen auf den Nussberg und wollen halt Nüsse fressen. Und das Hühnchen ist aber irgendwie geizig und will den dicken Nusskern alleine fressen und schluckt den runter und droht zu ersticken. Und dann ruft das Hähnchen, Hähnchen, ich bitte dich, lauf, hol Wasser, sonst ersticke ich. Und dann läuft das Hähnchen halt zum Brunnen. Und das Hähnchen sagt zum Brunnen, gib mir Wasser. Der Brunnen sagt aber, lauf erst zur Braut und lass dir rote Seide geben. So, das Hähnchen läuft zur Braut und sagt, Braut, du sollst mir rote Seide geben. Rote Seide will ich dem Brunnen geben, der Brunnen soll mir Wasser geben. Das Wasser will ich dem Hühnchen bringen. Das liegt auf dem Nussberg, hat einen großen Nusskern geschluckt und will daran ersticken. Die Braut antwortet dann, lauf erst, hol mir mein Kränzlein. Das blieb an einer Weide hängen. Dann läuft das Hähnchen zu der Weide, zog das Kränzlein vom Ast, brachte es der Braut. Die Braut gab rote Seide dafür. Die Seide brachte es dem Brunnen, der gab ihm Wasser dafür. Aber als das Hähnchen mit dem Wasser dann auf dem Nussberg war, war natürlich das Hühnchen leider schon erstickt. Mhm. Ne? So, das Märchen könnte jetzt zu Ende sein. Nein, es geht noch trauriger. Ich zitiere. Da war das Hähnchen so traurig, dass es laut schrie und kamen alle Tiere und beklagten das Hühnchen. Und 6 Mäuse bauten einen kleinen Wagen, das Hühnchen darin zum Grabe zu fahren. Und als der Wagen fertig war, spannten sie sich davor und das Hähnchen fuhr. Und dann begegnen sie einem Fuchs und der fragt, wo willst du denn hin, Hähnchen? Und dann sagt, ja, ich will mein Hühnchen begraben. Und der Fuchs sagt, darf ich mitfahren? Ja, aber setz dich mal hinten, vorne können das meine Pferdchen nicht vertragen. Wahrscheinlich, weil die Mäuse Angst haben. Mhm. Warum er als Hähnchen nicht Angst hat vom Fuchs, habe ich nicht so ganz verstanden, egal. Naja, und dann begegnen die aber noch dem Wolf, dem Bär, dem Hirsch, dem Löwen und allen Tieren im Wald. Also zweites Kettenmärchen sogar eigentlich im Märchen, ne? Kommen an einen Bach dann am Ende und dann, ja, wie sollen wir denn da rüber, ne? Und, kommt uns auch bekannt vor, da lag ein Strohhalm am Bach. Der sagte, ich will mich quer überlegen, so könnt ihr über mich fahren.
Liebe Freunde.
Ja, genau, ich meine. Ja, aber als schon die 6 Mäuse auf dem Strohhalm waren, rutschten die Mäuse ins Wasser und ertranken. Dann kam eine Kohle und sagte, ja, ich bin groß genug, ich will mich drüberlegen und ihr sollt über mich fahren. Die Kohle legte sich dann auch über den Bach, aber wir kennen das auch, ne? Sie berührte das Wasser, zischte, dann wollte das einen Stein und so weiter und so fort. Also noch ein Kettenmärchen quasi, ne? Ja, und dann zog das Hähnchen den Wagen selber und kommt dann auch rüber und dann begräbt es eben das Hühnchen. Und die anderen sind halt alle ersoffen. Und ich lese die letzten Sätze. Da war das Hähnchen noch allein mit dem toten Hühnchen und grub ihm ein Grab und legte es hinein und machte einen Hügel darüber, auf den setzte es sich und grämte sich so lang, bis es auch starb. Und da war alles tot.
Ja, ein bisschen
deprimiert. Also ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen.
Ich würde sagen, die Botschaft ist eindeutig, Memento Mori, bedenke, dass du sterben kannst.
Kann man so sagen.
Und wenn du das nach dem Tod von dem Hühnchen noch nicht verstanden hast, dann zum Schluss.
Ja.
Also ich werde mal aus der Urfassung von Brentano und von Arnim lesen. Hähnchen ist zum Born gelaufen, Borne soll's mir Wasser geben. Hühnchen liegt an jenem Berg und schluckt an einem Nusskern. Ist so ein bisschen holprig, dieser Reim, in Anführungszeichen. Und da hat der Born gesprochen, erst sollst du zur Braut hinspringen und mir klare Seide bringen. Hähnchen ist zur Braut gesprungen. Braut, du sollst mir Seide geben. Seide soll ich Brunnen bringen. Brunnen soll mir Wasser geben. Wasser soll ich Hühnchen bringen. Hühnchen liegt an jenem Berg und schluckt an einem Nusskern. Und da hat die Braut gesprochen, sollst mir erst mein Kränzlein langen. Blieb mir in den Weiden hangen. Hähnchen ist zur Weide flogen, hat das Kränzlein runterzogen. Braut, ich tu dir das Kränzlein bringen. Sollst mir klare Seide geben. Seide soll ich Brunnen bringen. Brunnen soll mir Wasser geben. Wasser soll ich Hühnchen bringen. Hühnchen liegt an jenem Berg und schluckt an einem Nusskern. Und so weiter und so fort. Also Prinzip ist klar. Und durch diesen Rhythmus dann also eigentlich noch besser aufsagbar tatsächlich. Ja. Das Ende ist jetzt auch nicht so ganz positivistisch, sag ich mal. Aber es gibt so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, so einen kleinen Lichtblick. Ich habe hier gerade die Seite aufgeschlagen. Ich habe eine illustrierte Ausgabe hier von diesem Werk, wo die alle Tiere im Wasser ersaufen. Nur das Hähnchen ist allein weggeflogen. Und Auf den Kirchturm geflogen. Da steht es noch und dreht sich überall herum und passt auf Schönwetter, dass der Sumpf austrocknet. Da will es wieder hin und will sehen, wie es seinen Leichenzug weiterbringt. Also die stecken da erstmal fest, die sind gar nicht tot, sondern ne, es gibt eine Erklärung, warum gibt es den Wetterhahn. Ja. Aber so ganz positiv dann doch wieder nicht. Wird aber wohl zu spät kommen, denn es ist allerlei Kraut und Gras darüber gewachsen. Hühner, Darm und Hahnfuß und Löwenzahn und Fuchsier und lauter solche Geschichten. Wer sie nicht weiß, der muss sie erdichten. Und dann ist Ende.
Okay.
Also doch etwas humoristischer als das Depri-Depri-Depri-Märchen von den Grimms.
Ja.
Ich habe auch bei Afanasiev, es ist heute ziemlich Afanasiev-lastig, zwei, wie ich finde, ganz schöne Varianten gefunden. Einmal vom Tode des Hähnchens, also dass das Hähnchen was stirbt. Und zwar auf der Tenne des Popen, also des Geistlichen, verschluckte der Hahn eine Bohne. Ich lese mal das Ende vor. Die Lajaner gaben ihr Kohlen, die Henne brachte die Kohlen den Schmieden, die Schmiede schmiedeten eine Sense, sie brachten die Sense den Mähern, die Mäher mähten Heu, sie brachten das Heu der Kuh, die Kuh gab ihr Milch, sie brachte die Milch dem Mädchen, das Mädchen gab ihr Garn, sie brachte das Garn der Linde, die Linde gab ihr Laub, sie brachte das Laub dem Fluss, der Fluss gab ihr Wasser, sie brachte das Wasser dem Hahn, da liegt er. Kein Schnaub, kein Schnauf. Er hat sich auf der Tenne des Popen an einer Bohne verschluckt. Und eine etwas entferntere Variante der Hahn und das Huhn. Die wollten auch Nüsse holen. Ja, und dann ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ja? Und das traf das Hähnchen auf das Hühnchen mitten ins Auge und schlug ihm das Auge aus. Das Hühnchen lief des Wegs und weinte. Bojaren kamen geritten und fragten, Hühnchen, hier Hühnchen, warum weinst du? Das Hähnchen hat mein Äuglein ausgeschlagen. Dann fragen die, warum hast du das Äuglein ausgeschlagen? Der Haselnussstrauch hat mir die Hose zerrissen. Haselnussstrauch, warum hast du dem Hähnchen die Hose zerrissen? Die Ziegen haben mich abgenagt. Ziegen, warum habt ihr den Haselnussstrauß abgenagt? Die Hirten haben uns nicht gehütet. Hirten, warum habt ihr die Ziegen nicht gehütet? Weil die Frau uns keine Pfannkuchen zu essen gegeben hat. Wieder Pfannkuchen, ne? Frau, warum hast du den Hirten keine Pfannkuchen zu essen gegeben? Weil die Sau den angerührten Teig umgestoßen hat. Sau, warum hast du der Frau den Teig umgestoßen? Der Wolf hat mir ein Ferkel gestohlen. Wolf, warum hast du der Sau ein Ferkel gestohlen? Aus Hunger habe ich gestohlen. Gott, der Herr hat's mir befohlen. Ja?
Also... alles hat eine Folge, ne?
Genau, richtig, ja.
Oder einen Grund, warum etwas passiert.
Ja, was ich ganz gut fand an der Auswahl unserer Märchen ist, dass es ja immer komplexer geworden ist, ne? Also dein Märchen, also Tode des Hühnchens, ist ja wirklich sehr komplex und zeigt eindeutig, naja, Kettenmärchen bedeutet nicht nur, dass irgendwas aneinandergereiht wird, sondern dass das durchaus auch sehr verschachtelt sein kann.
Sehr schicksalhaft im wahrsten Sinne.
Und auch, dass da drei Ketten im Prinzip drin sind.
Genau, genau. Während ja zum Beispiel das Märchen von der Rübe sehr simpel ist. Ja. Der eine zieht am anderen und irgendwann
ist halt Ende. Aber trotzdem süß irgendwie.
Ja, süß schon, aber es ist sehr...
Das ist ein Kindermärchen.
Spektakulär, ja, genau. Ne? Genau. Ja. Das heißt, wir können schon sagen, egal wie absurd die Handlung auf den ersten Blick so scheinen mag, auch Kettenmärchen sind natürlich keine Zufallsgeschichten, sondern erfüllen eine klare Funktion. Zum einen helfen sie beim Merken und Weitererzählen. Ne? Sie können leicht nacherzählt werden, sie können leicht im Gedächtnis bleiben und sie sind vor allem auch leicht mitsprechbar. Im Prinzip kannst du sie ja sogar fast schon mitsprechen, je nach Komplexität, wenn du das Märchen gar nicht kennst. Ja. Also bei der Rübe weißt du ziemlich schnell, was Sache ist. Man kann sie dadurch wie ein Lied oder einen Reim im Kopf behalten.
Oder wie ich packe meinen Koffer.
Ja, Spiel. Genau. Ja, genau. Sie schaffen natürlich auch eine gewisse Spannung durch diese Steigerung, die da drin ist. Auch wenn wir ja gerade auch beim Pfannkuchen gesehen haben, dass diese Steigerung nicht immer stringent sein muss oder sich nicht immer auf den ersten Blick erschließt.
Die leben auch von der Absurdität.
Voll,
ne?
voll.
Und von daher ist das mit der Nichtsteigerung dann vielleicht auch Mittel zum Zweck. Ne?
Wahrscheinlich. Und letztlich entsteht die Spannung ja auch dadurch, dass du darauf wartest, wann dieses Muster endlich durchbrochen wird. Und genau da liegt ja dann auch immer der Höhe- und Wendepunkt der Geschichte. Und manchmal ist er ein bisschen spektakulärer, wie jetzt beim Hühnchen. Manchmal ist er ein bisschen herzerwärmender, wie beim Pfannkuchen. Und manchmal ist er halt wie bei der Rübe.
Unterhaltsam.
Eigentlich gar nicht da.
Ja.
Ja, wo du denkst, ja, okay, halt zu Ende, okay.
Ja, aber jetzt haben sie die Rübe draußen und können dann irgendwie Rübenschnitzel machen oder was weiß
ja,
ich.
Ne? Und ja, und letztlich, und das ist vielleicht auch der nächste Punkt, es ist ja trotzdem eine Botschaft drin, nämlich gemeinsam können wir das schaffen. Ne? Genau. Also gemeinsam kann man dieses Problem lösen. Das heißt, Kettenmärchen vermitteln ganz Märchen typisch auch eine Moral und das in einer sehr einfachen und zugänglichen Form.
Und bei der Rübe dann tatsächlich im Gegensatz zum Pfannkuchen, wenn alle mithelfen, werden doch alle satt.
Ja, ja, genau. Und was vielleicht auch noch im Gegensatz zu anderen Märchentypen sind, wo wir oft einen Protagonisten haben, der als Held sich hervortut. Hier geht es gar nicht so sehr um ein einzelnes Ereignis, sondern eben eine Reihe von Handlungen, von Entscheidungen, die dann am Ende das Ende formen. Egal wie fröhlich oder tragisch es dann auch aussehen mag. Also diese Botschaft wird ja dann durch diese Wiederholung auch eingeprägt, letztlich aber auch nicht groß erklärt. Mhm. Ne? Also Rübe ist ein sehr gutes Beispiel. Es ist halt einfach so. Ist jetzt zu Ende, nimm's halt hin.
Bei der Rübe finde ich noch ganz cool tatsächlich, fällt mir gerade mal auf, wenn du an diesem Rübenlaub an den Blättern ziehst, ja, dann weißt du ja gar nicht, was dich eigentlich erwartet. Ne? Die wahre Größe ist ja unter der Erde verborgen und du denkst dir, ach, ist eine Rübe, ziehe ich eben schnell da raus. Stimmt. Und dann merkst du, oh, geht ja doch gar nicht. Ja, und dann müssen ja echt viele Menschen und Beine und Tiere mithelfen, dass das überhaupt gelingen kann.
Ja, ne? Das stimmt, genau. Ja, wäre es ein kleines Rübchen, dann wäre es wahrscheinlich ziemlich schnell gegangen.
Ja, genau.
Ja. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass Kettenmärchen was Spielerisches haben und irgendwie vielleicht auch dieses, wenn wir auf diese mündliche Erzähltradition von Märchen nochmal gehen, auch so ein Gemeinschaftserlebnis vielleicht schaffen. Sowohl vom Erzählenden zum Zuhörenden als auch andersrum, weil du dich natürlich einbringen kannst so ein bisschen.
Kann ich mir auf einem Kindergeburtstag super vorstellen, Kettenmärchen zu erzählen. Die Kinder voll. Dann, nein, jetzt Huhn kam zuerst, nein, der Hahn.
Genau, und so. Ja. Und letztlich, auch da wieder in aller Absurdität, liegt schon irgendwo auch eine Entwicklung. Ne? Also die Kette ist oft halt auch ein symbolischer Weg. Man kann natürlich gucken, wie deep man da dann reingehen möchte. Aber meistens haben wir schon irgendwie so von leicht zu schwer, von Anfang zur Erkenntnis, von Leben zu Tod oder von Hochmut zu Mitgefühl oder was auch immer. Also irgendeine Entwicklung, die auf diese märchentypischen Tugenden verweist, liegen ja trotzdem dran.
Schon was Parabelhaftes tatsächlich.
Voll, ne? Ja, finde ich auch. Also es ist ein Sinn, Vergleich. Deswegen, so mein Fazit wäre, der Sinn von Kettenmärchen ist
überraschend ernst.
Ja. Schon. Auch überraschend komplex.
Ja.
Es geht aber immer auch um Erinnerbarkeit, um Spannung, um Unterhaltung und um eine moralische Einsicht in einer sehr einfachen und spielerischen Form.
Ja. Und oft auch so dieses Tragikomische.
Ja.
Nicht bittersüß, aber tragikomisch, wo das Hand in Hand geht.
Ja, voll.
Als Sinnbild des Lebens. Mein Gott, das ist heute so deep, das hätte ich gar nicht erwartet.
Habt ihr noch was Tiefsinniges zu ergänzen?
Boah, müssen wir die jetzt noch in die Kategorien
möchtest einsortieren? Du das noch machen?
Ja,
du bist gerade unter Stress, ne?
Ja.
Also Angst, Schweiß auf der Stirn.
Also, ich hätte gesagt, das Rübchen ist ja akkumuliert.
Ja.
Ne, weil das sind ja immer die Reihen, die aufgezählt werden.
Ja.
Die Katze ist ein Fressermärchen.
Yes.
Also im Prinzip ein Häufungsmärchen.
Ja, die häuft ja alles in ihrem Bauch an
Verschwörungsmärchen. Aber letztlich ja auch ein Clocktail, wie heißt das, Ringmärchen, ne?
Mhm.
Weil die am Ende ja auch wieder rausgepurzelt kommen. Die gehen ja alle rein und dann gespiegelt auch wieder heraus.
Das stimmt.
Glaube ich, ne?
Das schon, aber es wird...
Aber die Katze ist weg.
Das stimmt.
Moment, ich muss mal kurz reingucken. Also ich glaube, es wird aber nicht doch mal aufgezählt, wer alles aus dem Bauch hüpft.
Das ist dann eine Schwäche. Hätte ich genutzt, auf jeden Fall. Ich hätte das nochmal rückwärts machen lassen. Ja.
Ja, doch. Nun krochen sie alle heraus und jedes ging an seinen Ort. Und sie waren alle so munter wie zuvor, die Katze gefressen hatte. Und dann werden sie nochmal aufgezählt. Ja, doch.
Also das heißt, dein Märchen ist krass, weil es ist ein Fressermärchen. Es ist Unterkategorie von Fressermärchen, Verschlingermärchen und es ist ein Klockmärchen.
Ja, Ringmärchen und
Kettenmärchen,
genau, ja.
Boah,
also ein mindestens Vierfachmärchen.
Boah, Jenny, hast du was rausgehauen?
Und noch ein Tiermärchen,
und
5.
Ein Tiermärchen und ein Katzenmärchen.
6.
Irre.
Wenn die jetzt auch einen blauen Bart gehabt hätte, die Katze.
Aber ich muss nochmal gucken, ist das wirklich dann ein Ringmärchen oder ist das eher ein Rundmärchen? Doch eher, ne?
Wie heißt das auf Englisch nochmal? Clocktail und das andere war?
Chain Tales. Nicht wieder von vorn beginnen
können. Genau, weil die Katze dann ja
weg ist. Die Katze ist weg, genau. Ja, okay. Das stimmt. Das ist ein Ringmärchen. Genau.
Da habe ich was rausgehauen.
Da hast du was rausgehauen.
Ja, beim Hühnchen ist das so, also beim ersten Mal ist das, glaube ich, auch ein Ringmärchen, also ein Clocktail, weil das geht ja von Brunnen bis zum Weidenbaum mit dem Kranz und dann vom Kranz wieder zurück zum Brunnen. Aber es kann nicht wieder von vorne beginnen, weil das Hühnchen dann ja tot ist.
Mhm,
ne?
Genau.
Und die anderen Ketten sind akkumulierend. Also es kommt ja immer ein Tier auf dem Wagen dazu. Ne?
Genau.
Und was war das dritte? Ach so, die Sachen, die sich drüber legen.
Ja, 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 klar, genau,
die,
ja.
Die häufen sich ja nicht an, da verschwinden ja dann eher wieder die Tiere, ne? Also ist das mit dem Verschwinden der Tiere vielleicht dann doch erstmal ein Akkumulieren und dann aber doch wieder ein Ringmärchen. Weil die dann ja auch nach und nach verschwinden, ne? Aber nicht gespiegelt. Also eine Variante
des Ringmärchens, ja. Würde ich auch sagen.
Ja.
Ja. Krass.
Kompliziert.
Ja, das war komplex.
Aber wir haben ganz gut aufgepasst bei dir, Jenny. Mhm. Wir hören dir manchmal doch zu.
Ja, dann bin ich ja beruhigt.
Ja. Ja, dann hoffe ich, dass wir euch zeigen konnten, dass das schon, auch wenn es am Anfang ein bisschen theoretischer war, schon einiges dahinter steckt.
Es war nicht so Kindergarten, wie ich gedacht habe.
Nee, gar nicht. Mal, ne? Überhaupt nicht. Ich habe auch, nee.
Ja.
Ja, ich habe es auch anders erwartet. Und ich würde sagen, nachdem wir jetzt diesen Tiefgang hatten zum Abschluss, möchte ich das noch einmal auflockern, noch eine Sache sagen. Robinson flog auf einem Luftballon und als er wieder runterkam, da war er wieder da.